Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Entscheidung in der deutschen Meisterschaft in der Handball-Bundesliga ist gestern gefallen. Die SG Flensburg-Handewitt ist nach 2004 zum zweiten Mal deutscher Handballmeister. Aber die Flensburger, die mussten richtig zittern, nämlich bis 45 Sekunden vor Ende des Duells gegen Frisch auf Göppingen. Sie taten sich unheimlich schwer. Am Ende war es ein 22-21 Sieg, der ihnen die Meisterschaft gesichert hat. Aber der Weg dahin, der war beschwerlich, aber im Grunde wie in der gesamten Saison. Wir blicken mal zurück auf diesen entscheidenden Handballspieltag, der übrigens ja nicht nur die Entscheidung in der Meisterschaft, sondern auch in der Frage, wer muss runter in die zweite Liga gebracht hat, mit unserem Handballexperten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
22-21 klingt eng, war auch eng, es war ein Nervenspiel.
Es war auf jeden Fall ein Nervenspiel. Also das muss man Göppingen sagen, ganz hoch anrechnen. Sie haben wirklich alles gegeben. Sie haben mit 9 Mann wirklich alles versucht auf die Platte zu bringen. Daniel Rebmann, der ja eigentlich als Torhüter gespielt hat bisher in der Saison, musste sogar in Klamotten als Feldspieler dort auf der Bank sitzen. Und dann kurze Zeit, als er dann kurz raus musste, als der kurze Torwartwechsel da war, musste er sich schnell umziehen mit Torhüter-Sachen, sodass er dann dort noch kurz reingehen konnte. Aber Göppingen hat wirklich Flensburg alles abverlangt, hat es ihnen wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Und bei der SG Flensburg-Handewitt konnte man sich vor allen Dingen auf Rasmus Lauge-Schmidt verlassen. 8 Tore am Ende, bester Werfer auf Seiten der Flensburger, und was auch ganz wichtig war, Kevin Müller kam rein, konnte in 40 Minuten 8 Bälle parieren, eine Quote von 42%. Und mit seiner Einwechslung hat man wirklich dafür gesorgt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Göppingen hat wirklich alles aufgeboten. Rolf Back hat verschiedene Abwehrformationen spielen lassen, eine 6-0, eine 3-2-1, eine 5-1. Also hat wirklich alles versucht, um ja entsprechend die Motivation aus von den Löwen zu bekommen. Dort wurde ja gesagt, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr von uns die ganze Mannschaftskasse. Also von daher hat man dort alles versucht, sie haben wirklich gekämpft, aber die SG hat am Ende doch noch abgezockter gezeigt, hat wirklich bewiesen, dass sie in den letzten Spielen, auch diesen entscheidenden Spielen, dann noch den klaren Kopf zum Ende hin bewahren können, und da haben sich verdient den Titel geholt. Und die Freude war sehr, sehr groß. Viele Spieler gehen ja, zum Beispiel in Thomas Mogensen, ne, Matthias Andersson, Jakob Heinl, also wirklich auch Spieler, die schon sehr, sehr lange bei der SG Flensburg Handewitt da gewesen sind, und für sie war es ein sehr, sehr schöner und auch sehr feuchtfröhlicher Abschied am Ende.
Definitiv. Ein Punkt am Ende, der Vorsprung vor den Rhein-Neckar-Löwen, die auch gewannen gegen Leipzig. 28-25 reichte dann am Ende aber nicht, weil eben die Löwen im Saisonabschluss dann doch ein bisschen geschwächelt hatten und eben sich noch die Blöße gaben und Flensburg vorbeiziehen konnte. Flensburg jetzt also nach 2004 zum zweiten Mal deutscher Meister. Du hast schon den Umbruch angesprochen. Vor der Saison gab es ja auch einen kleinen Umbruch, zumindest auf der Trainerposition. Lubomir Vranjes nach Veszprém gegangen. Der Mann, der ja so in den letzten Jahren auch immer so als der Erfolgsvater galt. Jetzt hat dann der ehemalige Co-Trainer Mike Machulla übernommen und der führt die Mannschaft gleich zum Meistertitel. Wie viel hat er denn von der Vorarbeit der letzten Jahre profitiert?
Also er hat auf jeden Fall von der Vorarbeit profitiert. Natürlich, der Kader war sehr, sehr gut, war ja vor der Saison auch wirklich als der große Kader gehandelt worden, die die Meisterschaft hat holen können. Hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, das hat man durchaus auch gemerkt in den ersten Wochen und Monaten. Das muss man doch sagen, dass der Unterschied dann zwischen Co-Trainer und Cheftrainer doch ein bisschen was anderes ist. Aber er hat die Mannschaft wirklich dann auch dahin geführt, hat auch wirklich dafür gesorgt, dass sie sich auch nervenstark dann zum Ende hinten raus bewiesen hat. Und hatte seinen Anteil vielleicht jetzt nicht ganz so groß wie der von Jürgen Mibranis, der in den letzten Jahren wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber Mike Machulla hat das geschafft, was Vranjes nicht geschafft hat. Er hat den Titel nach Flensburg geholt, wobei auch Vranjes wirklich diesen starken Kader ja lange Zeit zur Verfügung hatte. Letzte Saison hätte es fast geklappt, das war auch wirklich sehr, sehr eng. Und diesmal hat es Mike Machulla geschafft, natürlich profitiert von den Ausrutschern der Löwen in den letzten 3 Spielen, aber das muss dann auch erstmal zu Ende bringen. Also du musst dann auch die Konzentration hochhalten und dieses Spiel gewinnen. Das hat er gemacht, hat die Jungs motivieren können und auch dann in den Entscheidungssituationen die richtigen Einwechslungen getan, wie zum Beispiel Kevin Müller, der zum Ende hin ja ein guter Torhüter gewesen ist, ein wichtiger Faktor. Und deswegen hat er natürlich auch einen gewissen Anteil an dieser starken Leistung, auch an dem verdienten Meistertitel am Ende.
Und jetzt hast du angesprochen, wird sich einiges personell ändern. Mogensen geht, Andersen geht, du hast die Namen schon erwähnt. Was bedeutet das für die Flensburger? Da muss ja jetzt auch vernünftig guter Ersatz geholt werden, damit man auch dieses Level dann auch in die Champions League wieder mit rein transportiert und dann natürlich in der nächsten Saison möglichst, das wird ja sicherlich das Ziel sein, den Titel in Deutschland dann auch verteidigt.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt drauf, was jetzt in Flensburg passieren wird. Du hast gesagt, es gehen einige große Spieler, auch einige wichtige Spieler, natürlich auch in der Hierarchie. Ein Thomas Mogensen, einer mit der Leadern, ein Matthias Andersson, es geht weg, ein Kevin Müller geht ja auch noch mit weg, und auch ein Curtin Maier, also geht auch wirklich viel, viel Qualität. Und da muss man gucken, dass man die neuen Spieler schnell integrieren kann. gefühlt würde ich sagen, dass die Qualität dann in der nächsten Saison etwas geringer ist als diese Saison, weil man auch einige junge Spieler holt, einige, die natürlich noch nicht so viel internationale Erfahrung haben, wie einen Valo Sigurdsson, wie einen Matthias Andersson oder einen Curtin Mahé oder aber auch einen Jakob Heinl. Also von daher, tendenziell würde ich sagen, dass sie etwas schlechter sind, aber das heißt trotzdem, dass sie noch sehr, sehr viel Qualität im Kader haben. Tim Roche-Poos zum Beispiel ist immer einer noch der Top 5 Torhüter in der Bundesliga. Also von daher haben sie sich noch gut verstärken können und man sollte auch im nächsten Jahr durchaus die Flensburger auf der Rechnung haben, auch wenn sie dort nicht als Top-Favorit in die Meisterschaft gehen werden.
Also dann gucken wir nochmal auf die Abschlusstabelle. Flensburg also 56-12, die Punktausbeute, einen Punkt vor den Rhein-Neckar-Löwen. Die Füchse Berlin, die waren auch im Einsatz, die sind am Ende Dritter geworden, haben am letzten Spieltag nochmal gewonnen mit 28-23, ja, und sich damit dann auch in den Abstiegskampf eingemischt, denn der Gegner, das war der TV 0507 Hüttenberg und die haben durch die Niederlage eben am Ende die rote Laterne in die Hand bekommen. Die sind abgestiegen zusammen mit den Sportskameraden aus Lübeck, die nämlich mit 27-30 beim TBV Lemgo verloren haben. Die beiden, die Absteiger also für die nächste Saison.
Ja, genau. Gut, bei Hüttenberg fand ich es ein bisschen erwartbar, gerade natürlich mit dem schweren Auswärtsspiel bei den Füchsen. Haben sie wirklich alles gegeben, gerade in der ersten Halbzeit haben sie wirklich sehr, sehr gut mithalten können, haben wirklich alles reingelegt, um dort mit, wirklich das spannend zu halten. War dann auch dran, 10 Minuten vor Schluss mit 3 Toren. Aber sie konnten nie wirklich mal einen Ausgleich oder mal einen Anschlusstreffer erzielen, weil einfach Peter Stochel auf Seiten der Füchse sehr stark war. War es dann auch sein letztes Spiel für die Füchse. 12 Bahnen, eine Quote von 37% und war nur mit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass er sich mit einem guten Spiel verabschieden konnte von den Füchse-Fans und dass sich die Füchse auch von ihren Heimfans wirklich mit einem verdienten Sieg am Ende verabschieden konnten. Ja, und Hüttenberg, da haben sie es vorher schon verloren. Er hätte durchaus das Spiel gegen Gummersbach gewonnen werden müssen, auch in der heimischen Halle. Da haben sie dann auch zu viele Punkte dann vielleicht liegen lassen im heimischen Spiel mit Unentschieden und auch anderen Spielen, wo man hätte gewinnen können. Und das haben sie, ja, am Ende fehlen diese Punkte. Trotzdem haben sie wirklich alles aufgeboten. Ja, und gucken wir nach Lübeck. Ja, Lübeck hat wirklich gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit gegen Flensburg, gegen Lemgo, haben sogar führen können zur Halbzeit und haben es in der zweiten Halbzeit dann wirklich weggeworfen. Viele technische Fehler waren zu unkonzentriert im Angriff, sodass der TBV Lemgo viele einfache Tempo-Gegenstoßtore machen konnte. Und das sieht man auch, wenn man mal guckt, wer die besten Werfer sind auf Seiten der Lemgo. Das ist einmal Patrick Zieker mit 7 und Tim Hornke mit 6. Und die beiden haben viel davon profitieren können, dass sie einfache, schnelle Gegenstoßtore laufen konnten und somit haben sie am Ende das Spiel verdient gewonnen. Es war sogar teilweise höher, da führten sie sogar mit über 7 Tore und das war dann noch eine klare Führung teilweise, aber zum Ende haben sie ein bisschen rausgenommen, haben noch ein paar Spieler Spielzeit bekommen, wie zum Beispiel Mark van Beuken im Tor, nachdem Piotr Wischmierski mit 14 Paraden, einer Quote von 38%, ganz, ganz stark über das ganze Spiel gesehen und Dilbicke hat es in der Chance gehabt, aber hat es in der zweiten Halbzeit einfach selbst weggeworfen und hat es auch einfach nicht verdient, in der Liga zu bleiben.
Und damit steigen also Lübeck und Hüttenberg ab. Gerettet haben sich die Eulen Ludwigshafen, die haben zu Hause gespielt am letzten Spieltag und mit 32-29 gegen Erlangen gewonnen und damit den Sprung über den Abstiegsstrich geschafft.
Ja, genau. Somit zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben sie sich retten können. In der ersten Bundesliga sind ja schon 4-mal aufgestiegen. Bisher hat sie es aber noch nicht schaffen können, die Klasse zu halten. Und jetzt haben sie es im vierten Anlauf endlich geschafft. Und es war wirklich ein gutes Spiel von ihnen. Sie haben sich nie aufgegeben, haben wirklich gefightet, das muss man sagen. Erlangen kam wirklich gut ins Spiel rein, hat es ihnen nicht einfach gemacht. Man hat dann wirklich gemerkt, okay, Erlangen will sich nicht vorwerfen lassen, dieses Spiel einfach hergeschenkt haben. Aber die Eulen haben dann gerade in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut agiert, hatten eine starke Abwehr dort hinten hingestellt. Auch einen guten Torhüter hatten drin mit Steffen Hahnemann, der am Ende 8 Paraden hatte. Es war nur eine Quote von 24%, aber auf Seiten vom HCR lang war halt keine Torhüterleistung da. Goroskov hat nur eine Parade in 15 Minuten. Und auch Katsik Janis, der in den letzten Wochen ja wirklich sehr, sehr stark war. Nur 5 Paraden in 45 Minuten. Das ist dann auch zu wenig, um dann Punkte zu holen bei den Eulen, die einen sehr, sehr sicheren 7-Meter-Schützen hatten. Dennis Djosic hat 7 Versuche gehabt, 7-mal getroffen. Das ist damit ganz wichtig, ganz abgezockt sich präsentiert. Also wirklich keine Nerven gezeigt. Und dann am Ende war David Schnitt 3-mal zur Stelle mit 3 wichtigen und schnellen Toren. Und dann hatte man eine gute Führung, 4 Minuten, also 1 Minute Verschlussstand, 4 Tore Vorsprung. Und da war das Spiel entschieden. Die Freude war natürlich groß. Sie haben was Sensorisches geschafft. Am Ende haben sie es auch verdient geschafft, weil sie nie aufgegeben haben, immer gekämpft haben und immer ihre Chance gesucht haben. Und Glückwunsch an die Eulen Ludwigshafen, die wirklich eine Bereicherung für die Liga waren und jetzt in der nächsten Saison nochmal dabei bleiben dürfen.
Sie dürfen bleiben und dazu kommen dann der Bergische HC, steigt also wieder auf und Bietigheim in der nächsten Saison auch in der ersten Liga. Ein paar weitere Ergebnisse gab es natürlich auch noch, die wir nennen müssen. Magdeburg schlägt Melsungen mit 33-31. Minden unterliegt Kiel mit 25-32. Und dann gab es ja auch noch das Spiel zwischen Stuttgart und Wetzlar. 26-36 ging es am Ende aus und Sebastian, der war vor Ort in Stuttgart, hat sich dieses letzte Heimspiel dieser Saison der Stuttgarter gegeben. Im Prinzip ein Spiel um die goldene Ananas, weil es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, aber immerhin dann doch noch um einen positiven Saisonabschluss. Und den haben sich die Wetzlarer dann eher geholt als die Stuttgarter. Kurze Pause und dann gibt's den Spielbericht und die Trainerstimmen von diesem Duell hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Heute war der letzte Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga. Und wir in DKB Stuttgart stand heute das letzte Heimspiel in der Charena an. Zu Gast war heute die HSG Wetzlar, für die es wie für den TVB nur noch einen guten Saisonabschluss ging. Die HSG erwischte einen deutlich besseren Start in das Spiel, konnte schnell mit 4-0 in Führung gehen. Daraufhin nahm Trainer Jürgen Schweiker sofort die Auszeit, weil vorne wirklich gar nichts ging. Man hat viele Bälle weggeworfen und somit konnte man der HSG Möglichkeiten eröffnen, dass sie einfache Tore im Tempo Gegenstoß machen konnten. Dann nach der Auszeit wurde es ein bisschen besser, man konnte den ersten Treffer erzielen. Aber die HSG Wetzlar, die dominante Mannschaft, konnte sich Tor um Tor absetzen. Und als Mimi Kraus reinkam, wurde es etwas besser. Man wurde etwas gefährlich aus dem Rückraum, weil bis dahin wirklich ganz, ganz wenig gekommen ist. Und auch in der ersten Halbzeit war der Druck aus dem Rückraum zu wenig. Dort war nur Mimi Kraus, der am Ende insgesamt 10 Tore gehabt hat. Also ein bester Werfer auf Seiten der Stuttgarter und sich eingestemmt hat gegen eine starke Wetzlarer Mannschaft. Der Abstand konnten sie aber nicht verkürzen, auch mit der Einwechsel von Mimi Kraus. Hat man noch einige Probleme gehabt, gerade in der Abwehr hat man zu häufig haben wir das 1 gegen 1 zu 11 verloren. Und die Torhüter in der ersten Halbzeit, Jonas Meyer, einen Ball gehalten. Und der junge Nick Lehmann, der reinkam, hat immerhin 2 Bälle bis zur Pause halten können. Aber sie waren auch zumeist chancenlos, weil die Wetzlarer sehr präzise waren, sehr, sehr konsequent in ihren Aktionen. Und zumeist waren sie auch alleine gelassen, weil die Abwehr einfach zu große Lücken offenbart hat. Die HSG hingegen hatte Benjamin Burisch einen sehr guten Rückhand, der allein in der ersten Halbzeit 7 Bälle parieren konnte und somit seinen Vorderleuten viele Tempo-Gegenstöße ermöglichen konnte. Gerade Stefan Vohr war sehr stark in der ersten Halbzeit, hat dort 7 Tore werfen können und konnten sich die HSG Wetzlar bis zur Pause auf 11-20 absetzen. Also ganz, ganz starke Partie bis dahin. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann aus Sicht der Wetzlarer ein bisschen schwieriger los, kam nicht so ganz rein. Da kam auch schon eine frühe Auszeit vom Trainer Kai Wandschneider auf Seiten der HSG Wetzlar beim 17-24. Weil dort waren die Stuttgarter besser drin, dann konnten viel mehr und besser aufs Tor kommen, während die Abwehr der Wetzlarer nicht mehr ganz so sattelfest war wie in der ersten Halbzeit. Dann konnten sich die Wetzlarer wieder besser reinkommen, waren wieder besser im Spiel drin, haben wieder mehr auch zu dem Spiel gefunden, was sie in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Aber insgesamt gesehen konnte der Stuttgarter nie rankommen, weil sie einfach in der zweiten Halbzeit auch mit einem zu offenen Visier gespielt haben. Die Abwehr war nie sattelfest. Auch wenn dann Jonas Meyer besser wurde, konnte in der zweiten Halbzeit 7 Bälle halten. Am Ende eine Quote von 21% ist keine gute Quote, aber eben konnte er das noch ein bisschen an den Grenzen halten. Dann auf Seiten der Wetzlarer, die auch wieder Gas geben haben, immer vorne konsequent ihre Tore gemacht haben und auch die Lücken, die sich ihnen geboten haben, konsequent ausgenutzt haben, auch wenn sie dann nicht mehr so viele Tore geworfen haben wie in der ersten Halbzeit. Trotzdem waren es am Ende 36 Tore, der klare und verdiente Sieg beim 36-26, weil sie über die ganze Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft waren. Für den TVB hingegen muss man sagen, dass sie in der ersten Halbzeit verloren haben. 20 Gegentore zu erlauben, das ist einfach viel zu viel. Deswegen war es am Ende auch die verdiente Niederlage. Für beide Mannschaften geht es jetzt zu Ende. Beide Mannschaften haben einen kleinen Umbruch. Bei der TVB Stuttgart gehen 5 Spieler insgesamt. Bei der HSG Wetzlar sind sogar 7 Spieler. Dort ist man sowas schon gewohnt. Und da wird es mit Sicherheit Kai Wandschneider in der nächsten Saison wieder eine Möglichkeit finden. Er zieht jetzt zu den besseren Trainer in der DKB Handball Bundesliga. Für die Stuttgart gibt es auch eine gute Neuigkeit. Wurde jetzt bekannt gegeben vor dem Spiel, dass Jürgen Schweikert einen Vertrag bis 2021 als Trainer unterschrieben hat. Das heißt, er gibt seine Position als Geschäftsführer, die er bis jetzt noch innehatte, auf und wird sich rein aufs Sportliche konzentrieren. Dort wird jetzt eine neue Person gesucht. Bis dahin macht er das noch interimsweise und wird auch entsprechend seinen neuen Kollegen einarbeiten. Aber er hat gesagt, er möchte das gerne machen, hat jetzt die Chance bekommen und somit wird er jetzt in der nächsten Saison die TVB begleiten dürfen. Er hat es gut gemacht, ja, seit der Übungsübernahme von Markus Bauer, als er damals übernommen hat im Februar. Also von daher darf man gespannt sein, wie es jetzt weitergehen wird für beide Mannschaften. Jetzt haben wir erstmal Offseason und das ist natürlich auch für beide Mannschaften nochmal gut, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren auf die nächste Saison, aus den Fehlern, die man gelernt hat, besser zu machen. Beziehungsweise Wetzlar, die haben nichts viel falsch gemacht, Platz 11 am Ende, eine ganz starke Saison. Da wird es darum gehen, wieder die Neuzugänge zu integrieren und wieder eine ähnlich starke Saison zu machen. Aber Kai Wandschneider, wie gesagt, ist einer der besseren Trainer in dieser Bundesliga und wird immer seine Möglichkeiten finden, dort entsprechend möglichst weit nach vorne zu machen, die Mannschaft zu Top-Leistungen zu informieren.
Und wie es von mir gewohnt sei, gibt es natürlich auch die Stimmen der Trainer zum Spiel. Fangen wir an mit dem Gasttrainer Kai Wandschneider, der gesagt hat, dass er sehr zufrieden war mit seiner Mannschaft, dass man jetzt das Ziel erreicht hat, 30 Punkte zu holen und somit einen guten Saisonabschluss hat. Er war sehr, sehr dankbar für seine Mannschaft, aber hört selbst, was er zum Spiel zu sagen hat.
Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir uns aus der Saison jetzt nochmal mit einer Leistung vom Allerfeinsten verabschiedet haben. Ich denke, wir sind super ins Spiel gekommen. Grundstein zum Sieg hat die überragende Abwehrleistung und Torhüterleistung in der ersten Halbzeit gelegt. Wir haben, glaube ich, 4-0 nach 5 Minuten geführt. Da waren, ich weiß nicht, ob das alles Konter waren, aber ich meine, 3 von 4 waren Konter. Also es war eine richtig gute Abwehrleistung. Wir haben die Konzentration dann hochgehalten. Wir haben auch vorne gut gespielt. Ich hatte heute eine bisschen andere Anfangsaufstellung. Für uns war einfach wichtig, dass wir jetzt nicht nach dem Final Four mit 4 Niederlagen aus der Saison rausgehen. Das war nochmal ein echtes Statement der Mannschaft. Wir hatten uns intern als Ziel nochmal 30 Punkte gesetzt, hatten eigentlich gehofft, dass wir das letzte Woche vor eigenem Publikum gegen Lemgo packen. Haben aber nicht geschafft. Und deswegen ist es schön, dass wir das heute geschafft haben. Sie wissen ja, die Hälfte der Mannschaft geht wieder. Also 7 Mann werden gehen, 2 waren gar nicht mehr mit dabei. Und es zeigt, das möchte ich nochmal sagen, hier einfach, dass ich mich einfach bei den Spielern bedanken möchte. Das war eine tolle Saison und es ist eine unglaublich charakterstarke Truppe, die hätte heute auch gar nichts mehr machen müssen.
Und zum Abschluss gibt es nochmal die Stimme von Jürgen Schweikert, der, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, jetzt Festtrainer wird, bis 2021 wieder die Wild Boys führen. Und er war nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, hat das gesagt, dass so ein bisschen Druck jetzt weg war und deswegen hat so die letzte Konsequenz gefehlt, aber hört selbst in seinen O-Ton rein, was er zu sagen hat zum Spiel.
Ich glaube, in Summe ist es einfach so, dass uns jetzt hinten raus die Körner ausgegangen sind. Und ich glaube jetzt nicht mal nur körperlich, sondern mental. Wir standen eine ganz, ganz lange Zeit in der Saison unter einem ganz, ganz großen Druck. Ich glaube, dem haben wir super standgehalten. Und jetzt ist es natürlich wirklich ärgerlich. Jetzt haben wir in den letzten 3 Spielen, ich finde, ein wirklich gutes Spiel gemacht. Das war am Donnerstag in Kiel. Das war jetzt wieder auswärts und die 2 Heimspiele waren jetzt eben nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Das tut mir leid, für die Zuschauer, das haben sie nicht verdient. Aber ich kann sagen, dass auch die Mannschaft da jetzt sehr geknickt ist. Wir haben uns halt viel vorgenommen, wollten genau das, was Kai gesagt hat, was man da in solchen Phasen natürlich machen möchte. Nochmal sich beim Publikum bedanken und da nochmal was zurückgeben, das haben wir heute nicht geschafft. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, haben natürlich auch die ein bisschen veränderte Aufstellung gespielt, aber merke, dass keiner so richtig ins Spiel gekommen ist. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, wie viele Konter in diesem Spiel nach vorne einfach unkonzentriert die Bälle wegwerfen. Das, was uns stark gemacht hat, zuletzt beim Sieg auch in Minden und auch lange Zeit in Kiel, mit, dass wir wirklich diszipliniert gespielt haben, auf unsere Chancen gewartet haben und die dann genommen haben, nicht zu früh versucht haben, in 1 gegen 1 oder in eine Zweierbeziehung zu gehen. Das war halt alles nicht da und dann ist das Spiel in der Halbzeit weg. Und wir haben gesagt, dass wir die zweite Halbzeit aber anders auftreten wollen, dagegen halten. Das haben wir gemacht, aber auch da ist uns natürlich bei weitem nicht alles gelungen.
Und da wird man dann in der nächsten Saison sicherlich wieder ansetzen. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof für seine Zusammenfassung des Spieltags, für seinen Vor-Ort-Einsatz in Stuttgart beim Duell der Stuttgarter gegen die HSG Wetzlar. Letztlich beim Spiel um die goldene Ananas, aber dann am Ende ging es ja auch noch um einen positiven Saisonabschluss und den Ausblick dann auf das nächste Jahr. Da werden wir natürlich dann auch wieder in der Handball-Bundesliga ordentlich mitmischen. Die Handball-Bundesliga bei uns hier auf meinsportradio.de wird es natürlich in der nächsten Saison wieder ausführlich natürlich bei uns im Rahmen der Sportshow geben. Wir werden dranbleiben am Thema, euch über alles Wichtige aus der höchsten deutschen Handballspielklasse informieren. Und informieren werden wir euch natürlich auch über die Fußball-WM 2018 in Russland. Auch da haben wir Großes vor in den nächsten Wochen hier auf meinsportradio.de. Schaut mal rein. meinsportradio.de/kickinrush. Das ist unsere Sonderseite zur Fußball-WM in Russland. Und da gibt's Teamvorschauen, da gibt's Hintergrundberichte und da wird's ab WM-Beginn dann auch die großen Analysen von jedem Spiel geben. Schaut rein bei uns, hört rein bei uns, abonniert unsere Podcast und gebt uns Feedback. Wie findet ihr unsere WM-Vor- und WM-Berichterstattung hier auf meinsportradio.de? Schreibt uns unter den Beiträgen oder über unsere Social-Media-Kanäle über Facebook und Twitter.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.